Hallo und herzlich willkommen. In dieser Folge spreche ich über eine bunte Mischung aus Kontrolle, Hingabe und ganz viel Bewertungen, vor allem auch in den sozialen Medien. Ja, wenn ich den Podcast starte oder eben anfange, hier vorzubereiten, damit ich aufnehmen kann, dann weiß ich meistens noch gar nicht, worüber ich eigentlich reden will oder soll. Und meistens entsteht das dann dadurch, dass ich mir einfach nur kurz Gedanken mache, was mir in der letzten Woche so aufgefallen ist, worüber ich mir mehr oder vermehrt Gedanken gemacht habe oder was vielleicht so ein bisschen aus dem Rahmen gefallen ist. Und dann nehme ich einfach genau das Thema, weil ich glaube, irgendwie, bevor ich jetzt mir irgendwie künstlich ein Thema jetzt ausdenke und dann dazu was sage, ist es irgendwie sinnvoll, sowohl für mich als auch für alle anderen einfach das zu nehmen, was gerade aktuell so in meinem Kopf vorgeht. Weil dann bin ich das auch einmal los und vielleicht hat es ja auch einen Mehrwert für den einen oder anderen da draußen. Und aktuell ist es so, dass, also ich weiß nicht, viele von euch, die hier zuhören, sind ja auch genau die, die mir auch auf Instagram folgen und oder generell vielleicht auch in den sozialen Medien aktiv sind. Also Podcast-Hörer sind ja auch eher sozialen Medien, ne, vertreten. Von daher habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, dass da gerade ziemlich viel los ist. Also dass da irgendwie ein Skandal hier, der Vorwurf da und das nächste war jetzt hier das mit dem Stadion in Regenbogenfarben und diese ganzen Sachen, die dann da wirklich heiß diskutiert werden. Und mir ist einfach in der letzten Woche aufgefallen, so dass es so viel um Kontrolle geht. Also deswegen geht es jetzt auch in diesem Podcast um Kontrolle. Also es geht immer, wenn man sich die Kommentarspalten auf so besonders polarisierenden Beiträgen dann eben anschaut, dann findet man irgendwie so ganz viel Meinungen, ja, also ganz viel Bewertung im Grunde, weil Meinungen sind irgendwo immer Bewertungen, weil wir sagen sie, das sind nicht neutrale Meinungen, sondern wir sagen sie aus unserem eigenen Wertesystem heraus. So, wir haben ja ein fest verankertes Wertesystem, was sich aber auch verändern lässt, das aber wirklich mit Arbeit zu tun hat, mit innerer Arbeit, mit Selbstreflexion. Und da haben wir dann dieses Wertesystem, was wir da so aufgebaut haben über die Jahre und das ist dann erstmal fest verankert und aufgrund dessen treffen wir dann natürlich auch bestimmte Entscheidungen und aufgrund dessen bewerten wir auch bestimmte Situationen. Und das heißt, wenn ich dann da so meine Meinung reinschreibe, dann habe ich da irgendwo das aufgrund meiner persönlichen Bewertung getan. Und das ist dann keine neutrale Meinung, weil wir Menschen bilden uns oft ein, dass wir so sehr neutral sein können und sehr rational und dann da neutral diskutieren können. Und, ne, und wenn wir uns irgendwie nur einfach sehr gepflegt ausdrücken oder hier und da mal ein Fremdwort benutzen, was nicht jeder sofort kennt, dann soll das so implizieren, dass das so besonders, ja, ich sag mal, neutral und eigentlich mehr so von oben herab ist. Ist es aber auch nicht. Also das sind auch alles Bewertungen, das sind auch alles Wertesysteme, die dahinter stecken. Das heißt, wir haben unter so einem Beitrag ganz viele Kommentare und da ist ganz viel Bewertung dahinter. Und wenn man sich dann so ein paar Kommentare durchliest zu so sehr brisanten Themen, wie zum Beispiel jetzt auch diese Missbrauchsvorwürfe in der Hip-Hop-Szene, dann also kann man sich manchmal nur noch so vor den Kopf fassen und denkt sich, wow, wo kommt das denn jetzt her? Aber es ist auch, und das ist ja auch, also wenn ich dann mir da so vor den Kopf fasse, dann ist das ja auch meine Bewertung. So, ne, das ist ja auch wieder nicht neutral. So, das ist eigentlich das, worauf ich hinaus will. Wir sind alle nicht neutral, wir sind voll von Bewertungen. Und diese Bewertungen, die führen dann dazu, dass wir halt irgendwie ein bestimmtes Bild haben von der Realität und die soll eben so sein wie unser Bild. Da soll so möglichst wenig abgewichen von werden. Und wenn dann abgewichen wird, also weil jemand irgendwie eine ganz andere oder komplett konträre Meinung zu dem hat, was es in meinem Wertesystem irgendwie da ist, dann sorgt das natürlich erstmal für ziemlich viel Widerstand, so dass ich sage, boah, ne, das geht ja gar nicht so, ne? Und dann prallen da so ganz viele Meinungen aufeinander und so im alltäglichen Leben, im Offline-Leben, da begegnet einem das nicht so oft und nicht in diesem Ausmaß wie in dem Online-Leben, in den sozialen Medien zum Beispiel, weil wir uns ja auch in Kreisen bewegen, die eher unserem Wertesystem entsprechen. Das bauen wir uns über Jahre auf. Da, wo meistens noch so Konflikte entstehen, also so große Konflikte, wo wirklich komplett unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen und wo man das aushalten muss und nicht einfach weggehen kann, ist meistens so der Job, wo man dann weniger Kontrolle darüber hat, wer sonst noch eingestellt wird. Und je größer das Unternehmen, umso weniger Kontrolle hat man da. Und da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass da Menschen zusammenkommen, die unterschiedliche Standpunkte und Positionen haben, viel größer. Aber ob sie dann wirklich da ausgetragen werden, ist halt auch wieder eine andere Frage. In den sozialen Medien aber passiert das durchgehend. Also es kann irgendwie gar nicht sein, dass man da reingeht und unter irgendeinem Beitrag, was gerade eben aktuelles Zeitgeschehen ist, einfach neutrale Kommentare findet oder einfach nur normale Rückfragen oder vielleicht eine eigene persönliche Meinung, aber ohne andere anzugreifen, sondern da ist immer so ganz viel Widerstand. Also es ist voll von Widerstand und auch so teilweise Aggressivität oder auch passiver Aggressivität. Da ist einfach so ziemlich viel los. Und das ist immer so spannend, weil man sich dann so fragt, okay, wäre das jetzt im echten Leben auch so, wenn wir uns jetzt alle irgendwo begegnen würden? Und dann stellt sich die Frage irgendwie gar nicht, weil man sich nicht begegnen würde. Aufgrund unseres Wertesystems würden wir da jetzt nicht irgendwie, sagen wir mal, ich würde mit Leuten in so einer Kommentarspalte zufällig in einem Wartezimmer bei einem Arzt sitzen. Ich sage jetzt hier, vor Corona, ne? Und da wären Pro-Leute und Kontra-Leute zu irgendeinem Thema und man würde darüber sprechen. Jeder, der schon mal im Wartezimmer gesessen hat und gesehen, also wenn da zum Beispiel jetzt irgendeine Zeitschrift liegt und dann da irgendwer sich über irgendwas ein bisschen aufgeregt hat oder das lauter mit seinem Sitznachbarn diskutiert hat, alle anderen schweigen. Also es ist so selten, dass da sich Leute oder alle Leute, die da sitzen, einmischen und da mitmachen, sondern da ist dann so diese Angst, irgendwie exposed zu werden, also so diese eigene Meinung kundzutun und dafür dann irgendwie bewertet zu werden, ist so groß, dass man das nicht macht. Oder wenn man zurück an die Schule denkt, in den Klassenzimmern, wenn da irgendwas diskutiert wurde, dass so viele, also der Großteil wirklich, geschwiegen hat zu dem Thema. Und nur die, die sowieso eher redegewandt waren oder gerne ihre Meinung geäußert haben oder vielleicht auch gerne ein bisschen provoziert haben, dass die eher dann vorherrschend waren und mehr gesprochen haben oder die an der Diskussion beteiligt waren. Aber der Großteil der Klasse, der schweigt immer so, ne? Und das finde ich immer so spannend, weil in den sozialen Medien zeigt sich ein komplett anderes Verhalten. Also das ist überhaupt nicht übertragbar auf das Offline-Leben. So. Und das heißt, wir müssen da irgendwie überlegen, wie wir damit umgehen, weil es wieder komplett andere so Bewältigungsmechanismen dann eigentlich von uns fordert, weil wir dann trotzdem so mit unserem eigenen Wertesystem unterwegs sind, aber uns anders verhalten würden, wenn es halt offline wäre, zum Beispiel in einem Wartezimmer oder in einem Klassenzimmer oder von mir aus in einem Seminar an der Uni oder in der Kantine auf der Arbeit. Da würden wir uns doch eher zurückhaltender verhalten bei bestimmten Themen, als jetzt wirklich in der Kommentarspalte. Da sind auch die lauter und aktiver, die eigentlich im echten Leben ruhiger wären. So, und da kann man jetzt einerseits sagen, das ist ja eigentlich gut, weil die sich endlich auch mal trauen, sich zu beteiligen, teilzunehmen an der Diskussion und aktiv zu sein und was beizutragen einfach, ne, und sich auch so erleben. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, warum funktioniert das da und im echten Leben nicht und was bin ich jetzt eigentlich wirklich? So. Was ist meine wirkliche Persönlichkeit und warum ändert sie sich, wenn ich online bin und warum ändert sie sich, wenn ich offline bin? So. Da gibt es ja auch immer so Beiträge von Leuten, die sagen irgendwie, ja, wenn ich habe schon mal einen Influencer oder einen Blogger gesehen, also so jetzt so wirklich große Und die waren komplett anders. Die waren gar nicht so wie auf Instagram und die waren überhaupt nicht so outgoing und extrovertiert und sondern die waren so total ruhig und in sich gekehrt oder so. Also so als Beispiel. Das habe ich jetzt auch schon öfter gehört. Und auch selbst die Erfahrung gemacht. Aber das zeigt halt wieder, dass wir da doch wirklich eine ganz andere Rolle spielen. Das heißt, ich hatte ja auch schon mal in einem Podcast in irgendeiner anderen Folge über Rollen gesprochen, also dass wir unterschiedliche Rollen haben. Dass wir zum Beispiel, ich habe die Rolle der Mutter, aber auch der Tochter und der Schwester und der Psychologin. Und noch, weiß ich nicht, da können wir jetzt weitergehen mit Freundin, Cousine, Ehefrau, was auch immer, ne? Und dann habe ich jetzt auch noch die Rolle der Podcasterin und die Rolle der Instagram-Bloggerin, oder wie man das nennt. Weiß ich gar nicht, wie ich mich da selbst bezeichnen würde. Und das sind unterschiedliche Rollen und ich verhalte mich auch unterschiedlich in diesen Rollen. Also das heißt, also das merke ich natürlich selber und das merkt ihr auch selber, wenn ihr euch dessen so bewusst werdet. Aber das sind ja immer nur Facetten, so. Also das heißt, das sind Facetten meiner Persönlichkeit. Und die eine Facette wird irgendwie eher aktiviert in zum Beispiel dem Podcast-Rahmen. Und die andere wird eher aktiviert im Rahmen Schwester sein oder Mutter sein, so, ne? Und je nachdem verhalte ich mich natürlich irgendwo innerhalb meiner Persönlichkeitsfacette unterschiedlich. Aber so, dass es noch irgendwie ein stimmiges Bild gibt. Aber was wir oft haben, ist, dass online doch nochmal ein ganz anderer Bereich getriggert wird oder aktiviert wird. Das ist jetzt nicht wirklich getriggert, sondern es wird einfach aktiviert. Und das ist ein spannender Bereich. Also da können wir uns wirklich mal fragen, was, wer bin ich online? So, wie verhalte ich mich da? Würde ich diese Kommentare, die ich schreibe, wenn das jetzt in einem irgendwie Offline-Modus passieren würde, diese Situation entstehen würde und dieses Thema mit vielen fremden Menschen in einem Raum besprochen würde, würde ich da genauso agieren, wie ich es in der Kommentarspalte tue? Und das finde ich halt spannend, weil meistens ist es nicht so. Also meistens, also ich glaube, als erstes würden viele sagen, ja klar, würde ich, warum auch nicht, ich stehe zu meiner Meinung und es ist halt so. Aber wenn es dann wirklich passiert, dann ist es meistens eher nicht so, zeigt zumindest so die Erfahrung. Und da dürfen wir ruhig ehrlich zu uns selbst sein. Und es ist auch gar kein Vorwurf oder so. Also ich meine das gar nicht negativ im Sinne von jetzt, ja, im Internet trauen sie sich alles, diese Internet-Rambos und im echten Leben nichts. Nee, ich meine das auch auf positiven Aktivismus bezogen. Jetzt nicht nur irgendwie rumtrollen in den Kommentaren, sondern halt auch wirklich, ja, so zum Beispiel einsetzen für Menschenrechte oder gegen Rassismus oder gegen Homophobie. Also wie viel davon, was ich online schaffe, so. Ne, also mich dafür einzusetzen. Wie viel davon mache ich eigentlich auch im Offline-Leben oder wie viel kann ich davon umsetzen? Und deswegen kann dieses Online-Ding auch eine sehr große Ressource sein, um eben eine Persönlichkeitsfacette zu aktivieren, die man sich so im Offline-Modus irgendwie noch nicht getraut hat. Ja, und deswegen ist das absolut nicht zu werten, sondern erstmal nur wahrzunehmen und zu beobachten, was. Wie verhalte ich mich in dem Kontext und wie verhalte ich mich in dem Kontext und wo ist da ein Unterschied und wie kann ich das jetzt nutzen, dass anscheinend ich online das und das irgendwie bei mir aktiviert wird und wie kann ich das positiv für mich nutzen, um zum Beispiel Ziele durchzusetzen, die ich ja, die ich schon lange hatte, aber mich irgendwie nie getraut habe oder bestimmte Themen auch anzusprechen, die ich mich sonst nicht trauen würde anzusprechen, so, ne? Und deswegen finde ich, ist das auch eine sehr ja, interessante Frage für jeden von uns selbst, weil wir dann natürlich einfach diese Facette, die wir da haben und die sonst irgendwie eher verstummt, da einfach mal nutzen können. Aber wie gesagt, müssen wir halt auch einfach aufpassen, was wir oder wie wir diese neu gewonnene Stärke dann wirklich nutzen, weil oft fängt das eben damit an, dass es eher ins Negative geht und man sich da eher so verhält, dass man vielleicht andere verletzen kann, weil man irgendwie gar nicht mehr so diesen persönlichen Kontakt hat und gar nicht mehr so wirklich diese Verletzlichkeit von Menschen sieht, ne, weil sie einfach nicht dargestellt wird. Aber gut, eigentlich jetzt bin ich voll abgeschweift, das wollte ich alles gar nicht sagen, das ist mir jetzt einfach so gekommen. Aber eigentlich wollte ich über Kontrolle reden, weil es ging um das Wertesystem und eben darum, dass wir eine bestimmte Vorstellung unserer Realität oder unserer Wunschrealität eigentlich haben und uns eben da erhoffen, dass die auch genauso aussieht. Und wenn es mal nicht so ist, wie zum Beispiel, ganz banales Beispiel, das Regenwetter, oh verdammt, das regnet. Warum regnet es denn jetzt? Das ist ja zum Kotzen. Ich wollte jetzt eigentlich irgendwo draußen gemütlich einen Kaffee trinken. Und stattdessen könnten wir das einfach annehmen, so, dass es jetzt regnet und uns dem Lauf der Natur anpassen, so wie es auch zum Beispiel alle Tiere auf der Erde tun. Aber wir Menschen tun das irgendwie nicht, sondern wir wollen, dass es alles so ist, wie wir uns das wünschen. Und wir ordnen uns irgendwie der Natur nicht mehr unter. So. Und in diesem Buch, das Experiment Hingabe, wovon ich jetzt auch schon vorweggekommen bin, geht es eigentlich genau darum. Also es geht darum, sich hinzugeben, sich dem Lauf des Lebens oder wie er sagt, dem Fluss des Lebens hinzugeben. Und die ersten Seiten würde ich euch gerne vorlesen, weil sie genau das einfach sehr gut beschreiben. Das sind, glaube ich, die ersten drei Seiten, die einfach sehr gut sagen, worum es in diesem Buch gehen wird, aber auch sehr gut dieses Thema von Kontrolle und Hingabe bearbeiten. Ja, deswegen lese ich das jetzt einfach mal vor. Das Leben entfaltet sich selten genau so, wie wir uns das wünschen. Und wenn wir einmal innehalten und darüber nachdenken, ist das auch überaus sinnvoll. Der Rahmen des Lebens ist universell und es versteht sich von selbst, dass wir nicht wirklich die Kontrolle über die Ereignisse des Lebens haben. Das Universum existiert bereits seit 13,8 Milliarden Jahren und die Prozesse, die den Fluss des Lebens um uns herum bestimmen, begannen nicht, als wir geboren wurden. Und sie werden auch nicht enden, wenn wir sterben. Was sich in jedem einzelnen Moment vor uns manifestiert, ist tatsächlich etwas ganz und gar Außergewöhnliches. Es ist das Endresultat all der Kräfte, die seit Milliarden von Jahren miteinander interagieren. Wir sind auch nicht für den kleinsten Bruchteil dessen, was sich um uns herum entfaltet, verantwortlich. Dennoch laufen wir herum und versuchen unablässig, das zu kontrollieren und festzulegen, was in unserem Leben geschieht. Kein Wunder, dass es so viel Spannung, Angst und Furcht gibt. Jeder von uns glaubt tatsächlich, die Dinge müssten so sein, wie wir sie uns wünschen, und sie sollten nicht das natürliche Resultat aller Kräfte der Schöpfung sein. Tag für Tag geben wir den Gedanken unseres Geistes den Vorzug vor der Realität, die sich vor unseren Augen entfaltet. Wir sagen immer wieder Dinge wie, es sollte heute besser nicht regnen, denn ich will einen Campingausflug machen. Oder ich sollte unbedingt die Gehaltserhöhung bekommen, denn ich brauche wirklich dieses Geld. Beachten Sie, dass all diese kühnen Forderungen in Hinsicht auf das, was geschehen oder nicht geschehen sollte, nicht auf wissenschaftlichen Belegen basieren, sondern einzig auf persönlichen Vorlieben, die wir uns in unserem Geist zurechtgelegt haben. Ohne uns dessen bewusst zu werden, tun wir dies mit allen Dingen in unserem Leben. Es ist so, als glaubten wir tatsächlich, die Welt um uns herum müsse sich in Übereinstimmung mit unseren eigenen Wünschen und Abneigungen manifestieren. Geschieht dies nicht, dann läuft bestimmt etwas schief. Es ist äußerst schwierig, auf diese Weise zu leben, und das ist die Ursache für unser Gefühl, ständig mit dem Leben kämpfen zu müssen. Es ist allerdings auch wahr, dass wir den Ereignissen gegenüber, die sich um uns herum entfalten, nicht völlig machtlos sind. Wir sind mit Willenskraft begabt. Tief aus unserem Inneren heraus können wir bestimmen, wie wir etwas haben wollen, und wir können die Kräfte unseres Geistes, unseres Herzens und Körpers in dem Versuch nutzen, uns die Außenwelt gefügig zu machen. Doch das führt zu einem unablässigen Kampf zwischen dem, was wir wollen, und den Umständen, wie sie sich frei von unserer Einmischung entwickeln würden. Dieser Kampf zwischen unserem individuellen Willen und der Realität des Lebens, die sich um uns herum entfaltet, verzerrt letztlich unser Leben. Gewinnen wir den Kampf, dann sind wir glücklich und entspannt. Gewinnen wir ihn nicht, sind wir verstört und gestresst. Da sich die meisten von uns nur dann gut fühlen, wenn alles nach ihrem Willen läuft, versuchen wir ständig, unser gesamtes Leben zu kontrollieren. Ich mache mal kurz eine Pause und sag mal meine Gedanken dazu. Also es geht ja hier jetzt ums Manifestieren und ich wurde schon oft gefragt, was ich vom Manifestieren halte. Also Manifestieren ist möglich und es ist eine gute Möglichkeit, einfach ja, sich weiterzuentwickeln auch oder auch sich selbst kennenzulernen, weil wir uns anhand unserer Wünsche oder dessen, was wir uns so unbedingt wünschen und wie wir die Realität haben wollen, ja auch ein Stück weit selbst kennenlernen, wenn wir denn uns dahingehend reflektieren. Aber auf der anderen Seite ist genau das, was er schreibt, auch der Nachteil oder ja, die langfristige Konsequenz, die wir dann haben, weil wir irgendwie Dinge, die wir uns wünschen, unbedingt haben wollen und so eintreffen sollen und dass wir dann wirklich da ein Spiel draus machen und es immer einen Gewinner und einen Verlierer gibt. Also es ist keine wirklich echte Hingabe, sondern es ist immer wieder dieses, ich will es so haben und deswegen soll es jetzt auch so sein. Und wenn es dann nicht passiert, dann habe ich verloren so und dann muss ich umso härter kämpfen, um es dann vielleicht zu bekommen. Manifestieren ist, ja, es wird ja immer so sehr so in diese mystisch-esoterische Ecke geschoben, aber eigentlich ist sie ja Gedankenumstrukturierung, also mit so diesem wirklich daran glauben und wenn ich so ganz fest dran glaube, dann verändert sich auch was in mir und meinem Wertesystem und meinen Glaubenssätzen, so, ne? Und darum geht es letztendlich, deswegen ist es auch in der Therapie im Grunde bei der kognitiven Umstrukturierung gar nicht wirklich was anderes. Und wenn wir das mit Manifestieren kombinieren, dann ist das eigentlich nur, verstärkt das Ganze nur. Wenn man sagt, okay, das ist wirklich so, wenn du dir das einredest, dann fühlst du dich eher so. Und wenn du dir das andere einredest, dann fühlst du dich eher so. Und jetzt fühl das mal wirklich so. Ne? Red dir mal die alternative Erklärung ein. Red dir mal nicht, ich bin nicht gut genug, sondern ich bin gut genug ein und fühl dich dementsprechend. Wie fühlt sich das an? Und dann wird sich natürlich auch ganz viel verändern in der Erlebenswelt. So, weil dann plötzlich geht ja vom Wertesystem gar nicht mehr aus, ich bin nicht gut genug und es wird gar nicht mehr dieser Filter vorgeschoben, sondern es gibt einen ganz neuen Filter und dementsprechend verändert sich da eben auch was in der Wahrnehmung und das verändert natürlich meine persönliche Realität. Genau, beim Manifestieren erlebe ich halt einfach oft, dass es Leuten eher so materielle Dinge geht. Also ich manifestiere mir jetzt ein Haus und manifestiere mir irgendwie ein dickes Bankkonto und so. Und ja, das sehe ich irgendwie problematisch. Also, naja, egal, da gehe ich gar nicht so weiter drauf ein. Aber was wie er es sagt, ist auf jeden Fall was, wo ich denke, okay, dem würde ich zustimmen. Und das sind auch meine Gedanken dazu, dass wir da zu oft einfach in so eine, ja, in so einen Kampf geraten zwischen uns und dem Lauf des Lebens irgendwo. Aber ich lese mal weiter. Es stellt sich die Frage, ob dies so sein muss. So vieles weist darauf hin, dass das Leben auch ohne unsere Einmischung gut funktioniert. Die Planeten bleiben auf ihrer Umlaufbahn, winzige Samen wachsen zu riesigen Bäumen heran, die entsprechenden klimatischen Bedingungen haben die Wälder auf dem ganzen Globus seit Millionen von Jahren mit Wasser versorgt und eine einzige befruchtete Zelle wächst zu einem wunderschönen Baby heran. Ich muss noch mal kurz einhaken. Das Buch ist ein bisschen älter, ne? Also es ist jetzt, ich glaube irgendwie, ich weiß gar nicht von wann, aber das mit den klimatischen Bedingungen, das müssten wir auf jeden Fall aktualisieren. Aber gut, ich lese mal weiter. Nichts von diesen Dingen wird als bewusster willentlicher Akt von uns geleistet. Sie kommen alle durch die unbegreifliche Vollkommenheit des Lebens selbst zustande. All diese erstaunlichen Ereignisse und zahllose werden Mehr und zahllose mehr werden von den Kräften des Lebens herbeigeführt, die bereits seit Milliarden von Jahren existieren. Und es sind diese Kräfte des Lebens, denen wir uns Tag für Tag ganz bewusst mit unserem Willen entgegenstellen. Wenn die natürliche Entfaltung des Lebensprozesses das gesamte Universum erschaffen und für es sorgen kann, ist es dann wirklich vernünftig, dass wir annehmen, es könnte nichts Gutes geschehen, ohne dass wir es herbeizwingen? Das vorliegende Buch ist der Erkundung dieser faszinierenden Frage gewidmet. Könnte es denn eine wichtigere Frage geben? Wenn das Leben von sich aus das DNS-Molekül zu manifestieren vermag und nicht ganz nebenbei auch das menschliche Gehirn, wieso haben wir dann das Gefühl, dass wir unsererseits alles unter Kontrolle haben müssen? Es muss doch eine andere, vernünftigere Herangehensweise an das Leben geben. Was würde zum Beispiel geschehen, wenn wir den Fluss des Lebens respektieren und unseren freien Willen dazu benutzen würden, zu dem, was sich entfaltet, beizutragen, statt dagegen anzukämpfen? Welche Art von Lebensqualität würde sich dann entfalten? Käme es nur zu zufälligen Ereignissen ohne Ordnung oder Sinn? Oder würde sich dieselbe vollkommene Ordnung und Sinnhaftigkeit, die sich im Rest des Universums manifestiert, auch im Alltagsleben um uns herum entfalten? Diese Frage ist die Grundlage eines erstaunlichen Experiments. Im Kern des Experiments steht eine einfache Frage. Bin ich besser dran, wenn ich mir in meinem Geist eine andere Wirklichkeit ausmale und dann mit der Wirklichkeit ringe, um sie meinen Vorstellungen anzupassen? Oder geht es mir besser, wenn ich loslasse, was ich mir wünsche und den Kräften der Wirklichkeit diene, die in der Lage waren, die ganze Vollkommenheit des Universums um mich herum zu schaffen? Das Experiment bestünde nicht darin, sich aus dem Leben zurückzuziehen, sondern darin, sich in das Leben hineinzustürzen, es so zu leben, dass wir nicht mehr von unseren persönlichen Ängsten und Begierden kontrolliert werden. Da mir keine bessere Bezeichnung einfiel, habe ich dies das Experiment Hingabe genannt. Und ich habe die vergangenen 40 Jahre meines Lebens darauf verwandt, mit anzusehen, wohin der Fluss der Ereignisse des Lebens mich ganz von selbst trägt. Genau, darum geht es in diesem Buch. Das ist eine sehr schöne Einleitung dafür. Und wie ihr schon mitbekommen habt, geht es auch hier wieder, also das sieht auf jeden Fall auch nochmal dieses Manifestieren-Thema ein bisschen kritisch, also dieses ganze... geht es mir wirklich besser, wenn ich mir jetzt eine neue Wirklichkeit ausmale und sie dann irgendwie mit der tatsächlichen Wirklichkeit kämpfen lasse? Oder geht es eher darum, loszulassen, zu gucken, was ist eigentlich, das was ist anzunehmen, so wie es ist, ohne es zu bewerten als gut oder schlecht, also ohne das Regenwetter zum Beispiel zu bewerten, sondern es als das anzunehmen, was es jetzt gerade ist und was anscheinend diese Welt gerade braucht. Und mich dem anzupassen, so, also wirklich Teil der Natur zu werden, anstatt gegen die Natur zu kämpfen. Und das ist halt das, deswegen habe ich da bei den klimatischen Bedingungen nochmal eingehakt, das ist ja das, was wir machen, wir kämpfen gerade gegen die Natur. Und was wir Menschen vergessen, ist, dass wir Teil dieser Natur sind und nicht über ihr stehen. So, ne? Also wir sehen uns irgendwie gerne über ihr, wir sehen uns irgendwie als die machtvollsten Wesen in der Natur sind wir aber tatsächlich nicht. Ich würde auch gar nicht sagen, dass wir unbedeutend sind, aber ich würde es einfach nicht bewerten, sondern ich würde sagen, wir sind Teil der Natur, fertig. So, egal wie bedeutend oder nicht, egal wie hoch in der Rangordnung oder nicht, egal wer oder was uns ausmacht, wir sind einfach Teil dessen und dessen sollten wir uns bewusst sein. Und dieses Bewusstsein kann uns dann eben helfen, einerseits mit der Natur natürlich im Einklang zu leben und andererseits dann wirklich auch diesen inneren Frieden dadurch zu erlangen, weil wir dann nicht mehr kämpfen müssen, sondern dann können wir uns wirklich hingeben. So, und das wäre dann das Experiment Hingabe. Und was er im Laufe des Buches macht, ist, sich immer wieder hinzugeben, also das, was passiert, anzunehmen. Und das sind auch so jobtechnisch Fragen, wie zum Beispiel, wenn er gefragt wird, irgendwie also er ist Wirtschaftswissenschaftler an einer Universität und er wird gefragt, irgendwie, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ich glaube, irgendeinen anderen Lehrstuhl irgendwie anzunehmen. Und eigentlich geht das total gegen das, was er will und sein Geist fängt sofort an mit nee und das, dann hast du weniger Zeit und dann kannst du nicht Sachen machen, die du cool findest oder das überfordert dich, ne? Also was auch immer da anspringt, das kennen wir ja alle, wenn wir irgendwie an neue Herausforderungen kommen. Und er beobachtet seinen Geist, also er wird zum Beobachter seines Geistes, anstatt halt irgendwie Sklave des Geistes zu sein. Beobachtet diese Gedanken und lässt sie so stehen und entscheidet sich dann einfach für das, was das Leben ihm gerade für eine Herausforderung vor die Tür gestellt hat. Und das ist dann zum Beispiel, diesen Lehrstuhl anzunehmen. Und dann macht er das einfach. Und so geht das die ganze Zeit weiter und er kommt dann an Orte und an Menschen und es passieren Dinge, die einfach ganz unglaublich sind und die man sich so mit dem bloßen Verstand nicht hätte erdenken können, dass sie über diesen Weg geschehen. So, und das ist eigentlich das Experiment Hingabe. Also es war jetzt kein Spoiler, sondern nur so eine grobe Erklärung, worum es geht. Das müsst ihr auf jeden Fall lesen, um das dann quasi zu verstehen im Detail, was es bedeutet, sich hinzugeben. Denn es ist dann, das sind dann wirklich die kleinen Entscheidungen. Es ist all das, was irgendwie vor der Tür steht und wo man eigentlich denkt, boah, nee, das mache ich jetzt auf keinen Fall. Und wo ganz viel Widerstand entsteht. Und dann sich nicht diesem Widerstand hinzugeben, sondern das einfach nur zu beobachten, es stehen zu lassen und sich dem hinzugeben, was vor der Tür steht, quasi, ne? Also sich einzulassen. Ja, und das kann man natürlich auch auf diese ganze Social-Media-Sache übertragen. Weniger Widerstand. Und einfach mal, wenn diese Gedanken kommen, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich nehme mich da auch schon zurück, wenn ich einen Beitrag lese, wo ich denke, boah, das geht gar nicht, dass ich dann auch aufpasse mittlerweile und sage, okay, ich gebe mich jetzt nicht dieser Meinung hin. So, das auf keinen Fall. Aber ich beobachte erstmal nur meinen Widerstand. So, warum erzeugt das bei mir so viel Reaktanz, also so viel Widerstand? Warum erzeugt das bei mir dann die und die Gefühle? So, und warum erzeugt das diesen dringenden Impuls, dann zu handeln und darauf zu antworten und eine Gegenmeinung zu schreiben oder so, ne? Und ja, das führt dann eher wieder zur Selbstreflexion, zur Selbsterkenntnis, dass man merkt, okay, ich beobachte das einfach nur mal. Ich beobachte meinen Geist ganz einfach und beobachte, was im Außen passiert und gebe mich dem einfach erstmal hin und nehme alles so an, wie es ist, ohne direkt mit der Bewertungskeule zu schwingen. Und dann beobachte ich, wie es mir dabei geht. Und was der Michael A. Singer, der Autor des Buches, eben für eine Erfahrung gemacht hat, ist, dass sein Geist ruhig wurde. Also, dass es einfach innerlich wirklich angenehm ruhig wurde und auch entspannt war, weil diese ganze Kontrolle und Verantwortung, die fällt ja dann weg. Also, dann, wir glauben ja, wir sind irgendwie für jedes bisschen verantwortlich, das passiert und wir müssen alles kontrollieren, damit es irgendwie in unseren Rahmen passt und das erzeugt dann natürlich wieder Ängste und die verstärken wieder dieses Kontrollgefühl und dann sind wir in diesem Teufelskreis und bei ihm ist es halt so, als er sich hingegeben hat und das war am Anfang wirklich schwierig, aber als er es immer wieder gemacht hat und gemacht hat, war es so, dass er gemerkt hat, er ist doch einfach nur ein Teil des Ganzen und gibt sich diesem Fluss jetzt hin, anstatt die ganze Zeit dagegen anzukämpfen und in die Gegenrichtung zu schwimmen, so. Und das hat es auf jeden Fall sehr entspannt, so die innerliche Situation von ihm. Ja, damit wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel, ja, Selbsterkenntnis, vielleicht ein paar Fragen, die ihr euch stellen könnt, Beobachtungen, die ihr über euch selbst machen könnt. Protokolliert das auch, das ist so mein Tipp an euch, weil wir vergessen das. Wir vergessen, wer wir waren, wir vergessen, wie wir vorher gedacht haben und sehen diesen Fortschritt dann eben nicht. Und protokollieren bringt uns auch weiter im Sinne von, dass wir dann wirklich erkennen, was eigentlich so die Triggerpunkte sind, was die auslösenden Punkte sind, welche Bereiche uns schwieriger fallen und welche uns leichter fallen. Und deswegen schreibt es auf jeden Fall eure Gedanken auf und beobachtet sie und guckt dann einfach, wie ihr wirklich handeln wollt, ohne so ein Sklave eures Wertesystems zu werden, was halt auch sehr oft, also eigentlich immer sehr unbewusst aufgebaut wird. Und macht euch das einfach bewusst und guckt, ob ihr das noch so weiter übernehmen wollt oder ob das irgendwie von anderen übernommene Werte sind. Und ja, das sind so ganz viele, ganz viel Arbeit ist das auf jeden Fall. Das klingt jetzt so Larifari dahergesagt, aber das ist wirklich viel Arbeit. Von daher setzt euch da auch nicht unter Druck, sondern fangt erstmal mit dem Beobachten an. Das ist eigentlich so der erste Schritt und ein ganz guter Schritt in die richtige Richtung. In diesem Sinne, ja, bis zur nächsten Woche. Stay tuned.